zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Der erste offizielle Kontakt zwischen dem bayerischen Kurprinzen und Venedig war von einer Entschuldigung geprägt. Die von der Serenissima für den Wittelsbacher abgesandten Nobili, also die vier, wie wir es schon von Herrn Weismann gehört haben, die vier abgesandten Adeligen, diese waren am 5. Februar 1716 zur Visite in den Palazzo Correr am Canal Grande gekommen. Von dem halbstündigen Gespräch ist in einem der Tagebücher der Italienreise Karl Albrechts bezeichnenderweise nur ein Punkt festgehalten. Die venezianischen Nobili hatten, ich zitiere, die Betauerung der lang gewährten Contumatia besonders eingebracht. Was aber veranlasste die Venezianer zu einer solchen Geste, die dem verstimmten Prinzen wohl bittersüß aufgestoßen sein mag? Rückblende. 1715 kam es nach den vorangegangenen verheerenden zwei Pestjahren, die auch in Bayern zahlreiche Seuchenopfer gefordert hatten, zum erneuten Aufflammen der Pest. Aufgrund der Nachrichten aus dem Norden war im Juni 1715 in Mailand ein Edikt erlassen worden, das vorsah, Personen, die unter anderem aus dem Raum Bayern und Österreich kamen, anzuhalten. Deren Gesundheitszustand müsse, so das Edikt, über 40 Tage hinweg wegen der möglichen Pestgefahr genauestens beobachtet werden. Exakt dieser Vorgabe wurde auf venezianischem Gebiet rezipiert und von den Pestkommissaren selbst dann umgesetzt, als sich ein so hoher Gast wie der bayerische Kurprinz im Dezember 1715 der Grenze Veneziens näherte. In München hatte man im Vorfeld der Reise natürlich die Problematik der drohenden Freiheitsberaubung erkannt. Man hatte versucht, auf brieflichem Wege eine Befreiung hiervon zu erwirken. In einem Schreiben an den Dogen versicherte Kurfürst Max Emanuel persönlich, dass von Bayern keine Pestgefahr ausgehe und verband dies mit der Bitte, seinen Sohn frei durch das venezianische Gebiet reisen zu lassen. Voller Vorfreude auf den Karneval machte sich der Kurprinz inkognito als Graf von Trausnitz am 3. Dezember auf den Weg. Bereits am zweiten Reisetag wurde er aber in Burghausen mit der Nachricht des bayerischen Agenten in Venedig konfrontiert, dass man im Umfeld Veronas gerade einen passenden Aufenthaltsort zum Zwecke der Quarantäne suchen würde. Hatte der Prinz zuvor noch die Hoffnung gehegt, diese gar nicht halten zu müssen, so galt es nun also, sich wohl oder übel der Vorschrift zu fügen. Knapp vor Weihnachten passierte der Wittelsbacher die venezianische Grenze und wurde im Palazzo di Chievo bei Verona untergebracht. Hier sehen Sie die verfallenen Reste auf der linken Seite des im Laufe des 18. Jahrhunderts baulich etwas veränderten Palazzos und den 1716 entstandenen Plan der Anlage mit der umgebenden Sicherheitsmauer. Also die sieht man so schön in der Umrandung. Obwohl dem Prinzen aufgrund seines Ranges zumindest der Aufenthalt im veronesischen Lazarett erspart blieb, sind die Wörter Prison, Spitalhaus der Gesunden, Vorhell dieses Landes, Wüste, Grubenlazeri und Kerker das wenig schmeichelhafte verbale Kondensat, das zur Beschreibung dieses Quarantäneorts in den Tagebüchern, in den Briefen und in einem eigens für Chievo verfassten Gedicht herangezogen wurde. Die Worte spiegeln eindrücklich die Langeweile, aber auch die Frustration wider, die sich aus der Zeit des Ausharrens vor den Veroneser Stadttoren für den Kurprinzen und seiner Reisesuite ergeben hatten. Bitten aus Chievo, die mehrfach nach Venedig ergingen, um eine etwaige Verkürzung der Quarantäne zu erwirken, liefen jedes Mal ins Leere. Wie ohnmächtig die Bayern gegenüber dem Gesundheitsapparat Venedigs waren, zeigte sich besonders dann, als der zuständige Pestkommissar Giorgio Pasqualigo zur Visite in den Quarantänepalazzo kam. Bei seinem Gespräch mit dem Kurprinzen über die zur Kontaktprävention errichteten Barrikaden hinweg sah sich Pasqualigo der Kritik ausgesetzt, ich zitiere, bei angehender Fastnachtszeit ihre Durchlaucht durch die lange Quarantäne vieler Lustbarkeiten zu berauben. Der Pestkommissar tat diese Beschwerde ab. und hatte überdies auch nicht die ersehnte Nachricht einer Quarantäneverkürzung parat, sodass der Besuch von Seiten des Kurprinzen wohl in Missstimmung endete. Nach exakt 40 Tagen und somit einem großen Teil der Karnevalszeit wurden wortwörtlich die Schranken geöffnet und die Reise nach Venedig konnte endlich fortgesetzt werden. Die Ankunft in der Lagunenstadt am 3. Februar 1716 verlief, so bezeugen es die Reisetagebücher, in aller Stille. Man kam mit drei Booten aus Padua über den Brenta-Kanal nach Venedig, wo man des Abends den Palazzo Correr bezog. Zwei Tage später kam es zu der eingangs geschilderten und bildlich festgehaltenen Entschuldigung von Seiten Venedigs bezüglich der Verwerfungen, die sich aus der Quarantäne ergeben hatten. Es war den Venezianern wohl nicht die mehrfache Beschwerde verborgen geblieben, dass man mit der Quarantäneauflage weder dem Kurprinzen noch dessen Haus den adäquaten Respekt gezollt hatte. Im Folgenden wird es nun zum einen um die Frage gehen, wie es Venedig mit der Hilfe seiner ganz spezifischen Mittel gelungen ist, den Kurprinzen wieder zu beschwichtigen, ja gerade zu begeistern. Dabei waren die Venezianer im Karneval 1716, wir haben es schon gehört, mit einer ganz außerordentlichen Konstellation konfrontiert. Karl Albrecht war nicht der einzige hochrangige Gast in der Lagunenstadt. 6 Tage nach ihm war der sächsische Kurprinz Friedrich August von Frankreich ausgehend durch die Boebene angereist, ohne sich, da er eben aus anderer Richtung kam, einer Quarantäne unterziehen zu müssen. Um dieses Dreiecksverhältnis wird es also im Speziellen gehen, denn erst mit Hilfe des Vergleichs der beiden hochstehenden Venedigsbesucher, immerhin beide präsumptive Kurfürsten, kann nachvollzogen werden, welche delikate Angelegenheit es für Venedig gewesen sein muss, beide Prinzen im besten Sinne des Wortes unterhalten zu müssen. Verfolgt jedoch die jeweilige Partei ihre eigenen, durchaus politischen Interessen und drehte an so mancher Schraube, um Vorteile für sich zu erzielen. Bemerkenswerterweise wurde hierbei besonders an solchen Schrauben gedreht, die die Musik betrafen. So wird es zum anderen zu zeigen sein, wie sich die Musik innerhalb dieser Konstellation mal zur Darstellung von Rang und mal zur Übermittlung von einer konkreten politischen Botschaft einsetzen ließ. Bevor ich aber zu diesem bemerkenswerten Karneval 1716 komme, lassen Sie mich kurz ein Schlaglicht darauf werfen, was den Aufenthalt in Venedig so besonders attraktiv für die Prinzen und die besonderen für den bayerischen Prinzen machte. Ein erster Hinweis darauf findet sich im Bericht über die Reisestation Innsbruck. Der dort ansässige Statthalter Karl Philipp von der Pfalz hatte im Dezember 1715 für Karl Albrecht die Oper Tigrane von Alessandro Scarlatti und Antonio Lalli aufführen lassen. Karl Albrecht war von der Leistung der Sänger und den Dekorationen sehr begeistert und berichtete seinem Vater, dass die Aufführung ein schöner Vorgeschmack auf die venezianischen Opern gewesen sei. Da bei der Ankunft des Kurprinzen in Venedig am 3. Februar schon ein großer Teil der Karnevalszeit vergangen war, waren die Tage bis zum Aschermittwoch am 26. Februar auch tatsächlich weniger mit dem Besuch städtischer Sehenswürdigkeiten als mit Karnevalsaktivitäten ausgefüllt. Das wiederum schlägt sich auffällig in den Reisediarien nieder, die in den ersten 3 Wochen beinahe ausschließlich registrieren, wann der Fürstensohn in der Oper oder in das Ridotto, also eine Art frühneuzeitliches Casino, ging, welcher Karnevalsattraktion er beiwohnte und wann er an welchem Fest teilnahm. Nicht einmal eine Handvoll Besichtigungen standen am Programm. Dafür wird von sage und schreibe 16 Theaterbesuchen berichtet. Der Prinz war also fast täglich im Theater, wobei das bevorzugte unter ihnen das Teatro San Giovanni Crisostomo war. Das 1678 eingeweihte Theater war reich ausgestattet, umfasste 5 Logenetagen und galt im frühen 18. Jahrhundert als das führende Theater Venedigs. Karl Albrecht besuchte es gleich am Abend seiner Ankunft, trotz konstatierter Müdigkeit und auch trotz Krankheit. In diesem Theater sollten sich dann auch jene zentralen Festlichkeiten des Karnevals abspielen, die den Kurprinzen und gleichermaßen sein kursächsisches Gegenstück betrafen. Auch dieser hatte im Vorfeld seiner Anreise explizit den Wunsch geäußert, nach Venedig zu reisen, um dort den Opernaufführungen beiwohnen zu können. Die Opern lassen sich somit als die zentrale Zutat des Karnevals benennen, zu der beide Prinzen bereits vor ihrer Ankunft nachdrücklich ihre Vorfreude artikuliert hatten. Ob die Darbietungen auch die Erwartungen erfüllten, wird im Zuge des Vortrages noch zu beantworten sein. Das Zusammentreffen der beiden Prinzen in Venedig war alles andere als geplant gewesen und führte im Vorfeld des Eintreffens zu zahlreichen Gerüchten. Diese näher zu betrachten, ist hinsichtlich der Frage interessant, wie die Prinzen in Venedig wahrgenommen werden wollten und wie der Aufenthalt des einen jenen des anderen beeinflusst hatte. Zu Karl Albrecht waren folgende Nachrichten im Umlauf geraten. Der Prinz sei mit über 90 Personen auf Reisen gegangen, in Venedig werden ihn gar weit über 100 umgeben. Der Palazzo, den er bewohnen werde, werde gerade besonders großartig möbliert. Im Paradiese sei erwähnt, dass der Palazzo heute leider nicht mehr so prächtig ist und nur mehr die Grundmauern erhalten sind. Bestimmt haben Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, den Palazzo schon einmal wahrgenommen, wenn Sie auf der Brücke über den Canal Grande im Umfeld des Bahnhofs gestanden sind und Ihren Blick Richtung Santa Croce, also die verlängerte Richtung wäre Piazza San Marco, gewendet haben. Auf der Brücke stehend, rechter Hand, an der Riva di Biasio, gegenüber der Kirche San Geremia und dem Palazzo Labia, ist dieser Palazzo gelegen. Zurück aber zu den Gerüchten. Die Reise Karl Albrechts sei nachgerade als mysteriös einzuschätzen und der Prinz habe vor, in Venedig Unsummen auszugeben. Graf Emilio de Villio, der die Neuigkeiten peinlich genau registrierte, informierte in aller Regelmäßigkeit den sächsischen Kurfürsten respektive polnischen König August II. Darüber. Die ominösen Geldsummen, die der bayerische Kurprinz in Venedig ausgeben wolle, bereiteten dem sächsischen Residenten de Villio große Sorgen und nicht minder war er beunruhigt, dass der Prinz wohl eine sehr gute Figur in Venedig machen werde. Die Bedenken waren für de Villio nicht unbegründet, hatte er doch dafür zu sorgen, dass Friedrich August vor den Venezianern, aber vor allem vor den Bayern, einer der Gloire des Hauses entsprechend respektablen Auftritt hinlegen sollte. Er versuchte daher König August rechtzeitig vorzuwarnen, dass sich dies auch in entsprechend höheren Ausgaben niederschlagen werde. Perspektivwechsel zur bayerischen Seite. Als man noch in der Quarantäne festsitzend vom bevorstehenden Zusammentreffen mit Friedrich August erfuhr, der inkognito als Graf von Lausitz reiste, ging es, anders als in den sächsischen Berichterstattungen, weniger um Geldsorgen. Begierig griff der ohnehin äußerst gelangweilte Kurprinz die Neuigkeit des künftigen Zusammentreffens auf und schrieb an seinen Vater: «Cependant, je laisse figurer votre Altesse électorale l'idée de la première entrevue des deux comtes Lausitz et Trausnitz, de Revaux.» Zum Zeitpunkt der Reise waren der Bayer und der Sachse tatsächlich Rivalen, nicht zuletzt um die Hand der habsburgischen Erzherzogin Maria Josepha. Aus diesem Grund war es Karl Albrecht sehr wichtig, die Einschätzung seines Vaters in sein Handeln bei dem ersten Kontakt mit Friedrich August einzubeziehen. Der politisch wieder erstarkende und wie immer ambitionierte Max Emanuel wünschte ausdrücklich, seinen Sohn mit der in der Rangfolge höher stehenden Maria Josepha und nicht mit ihrer jüngeren Schwester Maria Amalia zu verheiraten. Sehr klar fiel daher sein Auftrag an seinen Kurprinzen aus, dass er während des Venedig-Aufenthalts in der öffentlichen Meinung über den Sachsen triumphieren müsse. Aber nicht allein auf der Bühne Venedigs, auch innerhalb der Reisesuite des Kurprinzen, also des bayerischen Kurprinzen, gab es jemanden, vor dem man sich in Sachen Hochzeit profilieren musste. Max Emanuel hatte im Vorfeld der Reise, um die Bindungen nach Wien wieder zu stärken, einen Oberhofmeister für Karl Albrecht vom Kaiser Karl VI. Erbeten. Dieser wurde genehmigt und so fuhr der Prinz gleichsam unter Beobachtung des kaiserlichen Geheimrates Graf von Welz durch Italien. Bereits in Chievo hatte dieser, also Welz, Karl Albrecht mehrfach in Gespräche über die Erzherzogin verwickelt und berichtete über die innersten Herzensangelegenheiten nach Wien. Man müsse daher, so Kurfürst Max Emanuel wortwörtlich, die Anstrengungen erhöhen, um einen so vorteilhaften Eindruck zu vermitteln, dass der andere Prinz, also Friedrich August, als Schatten diene, um die eigenen guten Qualitäten zu erhellen. Ein Gericht über den Sachsen machte in dieser Hinsicht den Bayern dann doch zu schaffen. Es wurde nämlich darüber spekuliert, dass Friedrich August nicht inkognito, sondern offiziell als königlich polnische Hoheit in Venedig empfangen werden wolle. Das hätte den Bayern hinsichtlich des Zeremoniells in Bedrängnis gebracht, da er dann als Inkognito-Besucher zurückstecken hätte müssen. Soweit kam es aber nicht. Friedrich August kam am 9. Februar 1716 ebenso als Inkognito-Besucher in die Sereniissima. Das erste Aufeinandertreffen der beiden Protagonisten erfolgte am selben Tag und mag spannungsgeladen gewesen sein, wird aber weder von den Reiseaufzeichnungen noch von der Korrespondenz registriert. Nur die venezianischen Avisi, das sind die handschriftlich verbreiteten Nachrichten der Stadt, nur diese zeigen an, dass beide Prinzen der Oper im Teatro di San Giovanni Crisostomo und im Anschluss daran an einem Ball des neu gewählten Procuratore di San Marco, Pietro Foscarini, teilnahmen. Man war sich offiziell noch nicht vorgestellt worden und somit fand das Treffen keinen Niederschlag in den Aufzeichnungen. Das änderte sich schnell. 4 Tage später entsandte Friedrich August einen Kavalier an Karl Albrecht, um seine Ankunft bekannt zu machen. Nachdem auch von bayerischer Seite ein Kavalier an Friedrich August abgesandt worden war, fand am 16. Februar die Visite beim Sachsen in Form eines halbstündigen Stehempfangs statt. Tags darauf erfolgte die Gegenvisite in exakt jener zeremoniellen Form, wie sie beim Sachsen beobachtet worden war. Die Gleichrangigkeit der beiden Protagonisten zeigte sich in der Gleichförmigkeit des zeremoniellen Ablaufs und war von zentraler Bedeutung. De Villio berichtete, dass zwischen den Oberhofmeistern der beiden Prinzen das Zeremoniell vor der ersten offiziellen Begegnung mit dem Ergebnis dahingehend abgestimmt wurde, sie als Egalité, also als gleichrangig, zu behandeln. Das tat der sächsische Agent natürlich nicht, ohne gegenüber seinem Dienstherrn zu betonen, dass die gleichrangige Behandlung eigentlich die Qualität Friedrich Augusts als königlichen Prinzen verletze. Sensibel verfolgte de Villio und Friedrich Augusts Reiseoberhofmeister Kos daher die Aktivitäten des und für den Prinzen. Sie konnten feststellen, dass für Karl Albrecht wie für Friedrich August jeweils 4 Nobili entsandt wurden, die beauftragt waren, neben den, ich zitiere, ordinären Divertissements, also Opern und Komödien, die Prinzen mit magnifiken Soubers und angenehmen Festins zu unterhalten. Beiden Prinzen wurde das jeweils gleichwertig deklarierte Geschenk der Republik überbracht. Es bestand aus Speiswaren, Weinen und Konfektgeschirr aus Morano, das für den Bayern in den passenden Farben weiß-blau angeliefert wurde. Beiden Prinzen wurde jeweils ein Ballfest von den 4 Nobili bereitet und vor ihrem jeweiligen Palazzo wurden die im Karneval beliebten Forze d'Ercole vorgeführt. Im Tagebucheintrag Karl Albrechts wird berichtet, dass er gemeinsam mit dem Sachsen die Forze d'Ercole von dessen Palazzo aus betrachtet habe. Möglicherweise will er stichgenau diese Situation festhalten, als die Akrobaten vor Friedrich August aufgetreten waren. Auch Opernlogen blieben bei der Distinktionsfrage der beiden Prinzen nicht außen vor. De Villio wusste zu berichten, dass für Karl Albrecht Logen in 6 Theatern gemietet wurden. Um Geld zu sparen, seien für Friedrich August aber lediglich 3 vorgesehen, nämlich im bereits erwähnten Theater San Giovanni Crisostomo, darüber hinaus im Teatro Sant'Angelo sowie im Teatro San Luca. De Villio bleibt eine Begründung für die Reduktion auf 3 Theater ebenso wenig schuldig wie die Feststellung, dass aus einer höheren Logenanzahl kein Rangunterschied zwischen den Prinzen abgeleitet werden könne. Die Aufführungen in den anderen Theatern, namentlich San Samuele, San Moise und San Cassiano, seien so miserabel, dass jeder die Entscheidung nachvollziehen könne, sie nicht zu besuchen. Für das Urteil des sächsischen Diplomaten waren hierbei Gründe ausschlaggebend, die heute auf den ersten Blick verblüffend mögen. Es ging ihm nämlich nicht primär um die Qualität der Opernkomposition, vielmehr gründete sich das Urteil auf die Reputation des jeweiligen Hauses. Insbesondere war die Größe des Theaters, dessen Ausstattung, also Dinge wie Bühnenkulisse, Bühnenmaschinerie oder Kostüme, sowie noch zentraler, das Renommee der Sänger von Bedeutung. In der Tat trifft die Problematik, genau diese Problematik, in aller Schärfe auf das Teatro San Moisè zu, denn die kompositorische Qualität des Werkes war es nicht, die er von einem Besuch abhalten hätte können. 1716 stand La Costanza Triunfante von Antonio Vivaldi und Antonio Marchi auf dem Programm. Und das war es wohl, was nicht nur De Viglio störte, musste das Theater in dieser Saison sehr experimentell arbeiten, um überhaupt den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Reinhard Strohm hat über dieses Theater gearbeitet und hat das sehr überzeugend nachgewiesen. Die Sängerbesetzung war zusammengewürfelt und bestand zum überwiegenden Teil aus auswärtigen Sängern. Es war das am wenigsten erfahrene und daher wohl auch das günstigste Ensemble, das jemals für eine Vivaldi-Produktion zeitgenössisch herangezogen wurde. Keiner der Sänger war je zuvor auf einer venezianischen Bühne aufgetreten und daher konnte das Theater auch nicht mit Hilfe des vorauseilenden Ruhms eines der Sänger renommieren. Trotz dieser Vorzeichen wurde die Oper von Karl Albrecht am 13. Februar angehört. Ganz offenbar interessierte ihn also das Werk auch an sich. Jedenfalls betrachtete er den Besuch des Theaters, anders als der Sachse, nicht ausschließlich unter funktionalen Aspekten der gesellschaftlichen Repräsentation. Auf die Vivaldi-Oper wird noch einmal zurückzukommen sein. Ich wende mich nun wieder der Problematik der Gleichrangigkeit zu und möchte klären, ob nach der anfänglich gleichgestellten Behandlung der Prinzen von Seiten Venedigs diese weiterverfolgt wurde oder ob es doch zu Unterschieden kam und wenn ja, wo diese greifbar wurden. Bis zum Giove di Grasso, dem Höhepunkt des Karnevals, zeigen die Quellen keinerlei Bevorzugung eines der beiden Prinzen an. Am Giove di Grasso selbst, also am Donnerstag vor Faschingssonntag, änderte sich dies, denn bei der Abendveranstaltung im bedeutendsten Theater der Stadt wurde Karl Albrecht der Vorzug gegeben. Es kam dort nämlich nach der Opernvorstellung zu einem großartigen Souper, auf das ein Ball folgte. Zum äußeren Zeichen, wem das Fest gewidmet war, ließen die vier Nobili das kurbayerische Wappen auf der Fassade des Theaters anbringen. Das Tagebuch führt detailreich aus, dass, ich zitiere, alle Logen mit unzählbaren Zuschauern bederlei Geschlechts auf allen Seiten angefüllt, welche ihre Durchlaucht, den Kurprinzen, zumal tanzend zu sehen, all da sich versammelt hatten. Dass Friedrich August auch anwesend war, wissen lediglich die bayerischen Quellen zu berichten. In der sächsischen Korrespondenz wird das Fest bezeichnenderweise gleich gar nicht erwähnt. Schließlich war das Lob des Rivalen geeignet, das eigene Licht unter den Scheffel zu rücken. Lieber schob man also eigene Erfolge in den Vordergrund. Nur, so viele Erfolge, von denen De Viglio hätte berichten können, gab es zu diesem Zeitpunkt leider nicht. Dies erklärt auch, warum er das Wenige sehr ausführlich schilderte. Dabei fühlte er sich aber offensichtlich selbst genötigt, sich für die epische Breite entschuldigen zu müssen, statt, was er galant verschwieg, über weitere zeremonielle Bevorzugungen zu berichten. Doch um was war es denn gegangen? Wiederum im Teatro San Giovanni Grisostomo kam es am letzten Fasnachtsabend zu einem Fest, das zum Abschluss des Karnevals für beide Prinzen veranstaltet wurde. Während des Essens, man hatte diesmal zwei Tafeln aufgerichtet, wurde eine nicht näher identifizierbare Serenata aufgeführt, die, so De Viglio, zu Ehren beider Prinzen komponiert worden war. Darauf folgte der Ball im Parterre des Theaters. Hierzu hatte sich Filippo Nani, einer der deputierten Nobili des Sachsen, eines besonderen Kniffes bedient, um, ich zitiere De Viglio, die Distinktion bekannt zu machen, die man für Friedrich August hat. Am Beginn des Balles wurde nämlich ein Menuett gesetzt. Diese Tanzart ermöglichte es für alle nachvollziehbar, die gesellschaftliche Rangfolge nachzuzeichnen. Daher war dieser Tanz auch der ungünstigste, wenn es darum ging, die angestrebte Gleichrangigkeit bei der Prinzen bei einer solchen Veranstaltung sichtbar zu machen. Das Menuett wurde im Regelfall so ausgeführt, dass das ranghöchste Paar diesen eröffnete, während dieses und dann die weiteren Paare von den anderen Anwesenden beobachtet wurden. Nani, Sie erinnern sich, das war der Deputierte für den Sachsen, Nani gelang es also, Friedrich August eine Dame zuzuführen und ihn rechtzeitig ins Parterre zu lancieren. Er erklärte nun, dass man nicht warten könne und die anderen, also die Bayern, ohnehin noch nicht ins Parterre hinabgestiegen seien. Somit eröffnete Friedrich August vor den Bayern den abschließenden Ball des Karnevals. Damit war aber schon der einzige berichtenswerte Vorteil für Friedrich August erzielt, der innerhalb des gemeinsamen Aufenthaltes hervorstrahlte. Was in den ersten beiden Karwochen von Seiten Venedigs veranlasst wurde, sollte dann ausschließlich Karl Albrecht zufallen. Die feierlichen Ereignisse waren mit Aschermittwoch nämlich noch nicht beendet. Im Gegenteil, wenn die Fastenzeit dergestalt beginne, so der bayerische Kurprinz, werde es wohl nicht langweilig werden. In der Tat kam es erst nach dem Aschermittwoch zu den drei zentralen Ereignissen, die den Kurprinzen nachhaltig beeindrucken sollten. Eine Schiffstaufe, ein Fest auf Murano und eine Regatta waren dies. Alle drei Feste waren auf ihre jeweils eigene Art als Großereignis angelegt und wurden genutzt, um Politik zu betreiben. Das erste fand während Karl Albrechts Arsenalbesuch statt. Nachdem der Prinz, wir haben es heute Vormittag schon gehört, die Werkstätten und somit die technischen Errungenschaften des venezianischen Schiffbaus bewundert hatte, kam ihm das Privileg zu, ein Kriegsschiff ersten Ranges auf den Namen Leone Triumphante zu taufen. Dieses verließ bereits am 16. Mai 1716 den Hafen Venedigs, um in den schwelenden Krieg der Venezianer gegen die Türken einzugreifen. Der Schiffsname war natürlich bewusst gewählt worden, um die erwünschte bayerisch-venezianische Verbindung mit Hilfe des beiderseitigen Wappentieres zu unterstreichen. Die damit verbundene politische Aussage ist im direkten Zusammenhang mit dem Türkenkrieg zu bringen, der die Venezianer seit 1714 in Bann hielt. Für Venedig war es insbesondere vor April 1716, als es endlich zur Allianz mit dem Kaiser kam, notwendig, Verbündete für sich zu gewinnen. Und tatsächlich fand dies Resonanz bei den Bayern. Besonders Max Emanuel war nach dem für ihn äußerst unglücklich verlaufenden spanischen Erbfolgekrieg daran gelegen, an seine vergangenen Heldentaten im großen Türkenkrieg zu erinnern, ja eine Imagekorrektur zu forcieren. Der 1716 hochaktuelle und für das Reich durchaus bedrohliche Türkenkrieg bot sich hierfür, wie Eva Bettina Krems aus kunsthistorischer Perspektive gezeigt hat, geradezu an. Diesmal war es aber nicht der Kurfürst persönlich, der tätig werden sollte, sondern sein Sohn, für den man über Monate hinweg mit dem Wiener Hof über eine mögliche Kriegskampagne verhandelte und der dann 1717 tatsächlich daran teilnahm. Die einschlägigen Gerüchte, dass er am Türkenkrieg teilnehmen werde, hatten in Venedig natürlich schon die Runde gemacht und so wundert es weiter nicht, dass nach der Taufe des Kriegsschiffes auch beim darauffolgenden Fest für den Prinzen auf Murano der Türkenkrieg eine Rolle spielte. Schon während der Tafel, Sie sehen hier die einschlägige Szene dargestellt, der Kurprinz sitzt hier in der Mitte, mit A bezeichnet, über ihn schweben die Musiker und die Liste der Personen, die hier mit Buchstaben und Ziffern bezeichnet sind, ist auch angehängt. Und es war eine besondere Freude, die alle mal zu rekonstruieren. Die Details lasse ich hier jetzt dann aus. Also Sie sehen hier diese Tafelszene dargestellt. Und während dieser Tafel ließ er sich Karl Albrecht nicht nehmen, auf glückliche Waffen Venedigs anzustoßen. Im Anschluss daran, Sie sehen ja darüber, auch die Musiker auf dem Balkon, wurde eine Serenata, die haben dann aber unten im Parterre gespielt, eine Serenata von Carlo Francesco Pollarolo aufgeführt. Von dem Werk ist leider nur mehr der Text erhalten. Dieser ist für Serenaden dieser Zeit typisch, mit Anspielungen auf den zu ehrenden Gast versehen. Kurz zum Inhalt des Werkes. Die Serenata für fünf Stimmen basiert auf der Apoll- und Daphne-Episode der Ovidschen Metamorphosen. Im Zuge des Werkes wird Apoll wegen seines ungebührlichen Verhaltens gegenüber Daphne von seinem Palast in Helikon vertrieben. Der Schiedsspruch Jupiters bestimmt eine andere Person, die seinen Platz einnehmen soll, und es ist mühelos zu erraten, dass es sich um Karl Albrecht handelt. Mit Belgico Jail, das sehen Sie hier oben, mit Belgico Jail wird auf den Geburtsort des bayerischen Prinzen, nämlich Brüssel, hingewiesen, und mit Chardi Schänze et Virtu, gleich darunter, also er sei schon mit Weisheit und Tugend ausgestattet, wird das übliche panegyrische Lob auf einen jungen Fürstensohn angestimmt. Daphne, so der Schiedsspruch Jupiters weiter, solle sich in einen Lorbeer verwandeln, und auf diese Weise könne sie als Preis der Kriegsheroen dienen. Mit dem Verweis auf die glorreichen Ahnen Karl Albrechts, das sehen Sie hier mit den Immortal, also dei grandi eroi, und mit hier mit den Avi, das sind eben die Ahnen. Also mit dem Verweis auf die glorreichen Ahnen Karl Albrechts wird er bereits jetzt zu den großen Helden gezählt, dem letztlich Apoll in der Serenata den Vorzug geben muss. Unschwer ist die hier implizite politische Botschaft an Karl Albrecht zu entschlüsseln, der seinen Ahnen folgend heroische Taten im schwelenden Türkenkrieg vollbringen soll. Der Rekurs auf die kurprinzlichen Vorfahren in Verbindung mit Anspielungen auf den Krieg ist ein Erzählmuster, das im Zuge der Italienreise immer wieder begegnet, und zwar mit Hilfe ganz unterschiedlicher Medien. Ich bleibe aber bei der Musik. Auch auf dem Gebiet der Oper lassen sich in der Karnevalssaison 1715-1716 mehrfach Verknüpfungen zu Karl Albrecht ausmachen, die exakt diesem Muster folgen. Während der Anreise nach Venedig, genauer in Padua, wurde dem Prinzen die erste Oper seiner Italienreise gewidmet. Es handelt sich um Armida Abbandonata, deren Komponist leider nicht bekannt ist. Das bereits 1707 von Francesco Silvani verfasste Werk wurde lediglich mit kleinen textlichen Abweichungen 1716 erneut, mit großer Wahrscheinlichkeit in einer anderen Vertonung, wieder aufgeführt. Giovanni Gallo, der für den Librettodruck verantwortlich war, stellte eine Widmung an den Prinzen voran. Diese erinnert gleich zu Beginn an die heroischen Tugenden Max Emanuels, die man auch bei dessen Sohn bewundern könne. Beinahe wortgleich kommt diese genealogische Referenz und das Lob auf die Taten des Kurfürsten auch in der Widmung der Oper La mort di figlio non conosciuto vor. Diese wurde 1716 im venezianischen Teatro Sant'Angelo gegeben und entstammte der Feder Tommaso Albinonis auf den Text des späteren Münchner Hofdichters Domenico Lalli. Eine dritte Oper, die bereits erwähnte Costanza Trionfante von Antonio Vivaldi, lässt sich ebenso mit dem bayerischen Hof in Verbindung bringen. Berthold Ober hat auf Basis des Librettos herausdestilliert, dass das Werk auf die Standhaftigkeit der Mutter Karl Albrechts in widrigen Zeiten anspiele. Damit waren unschwer zu erkennen die Jahre des Spanischen Erbfolgekrieges gemeint, die sie fern von ihren Kindern bis zum Jahr 1715 im venezianischen Exil verlebt hatte. Ober stellt dar, dass die Erinnerung an Therese, stellt plausibel dar, dass die Erinnerung an Therese Kunigunde im Karneval, den ihr Sohn in Venedig rezipierte, kein Zufall gewesen sein kann. Diana Blichmann wiederum las aus dem Inhalt der Oper eine Anbindung nicht an den Spanischen Erbfolgekrieg, sondern an den gerade tobenden Türkenkrieg heraus. Das Thema, mit Hilfe von Verbündeten Recht und Ordnung zu schaffen, wie es in dieser Oper inszeniert wird, lässt beide Interpretationen zu. Diese Offenheit mag durchaus zeitgenössisch intendiert gewesen sein, konnte man so Libretti, die bereits aus älterer Zeit stammten, also jenes von Marchi war bereits 18 Jahre alt, immer wieder in Musik setzen und mit Hilfe geringer Aktualisierungen der jeweiligen sängerischen Besetzung, aber auch dem Anlass anpassen. Von der Oper selbst, also von der Vivaldi-Oper selbst, sind lediglich einzelne Arien erhalten geblieben. Eine davon werden wir heute am Abend hören können. Eine weitere möchte ich herausgreifen und noch einmal auf die Problematik zurückkommen, dass das Renommee eines Werkes zeitgenössisch maßgeblich an der Ausstattung und der Aufführung und an dem Bekanntheitsgrad der Sänger hing. Damit wird auch zweierlei erklärbar. Erstens, dass zu den Opern, die Karl Albrecht in Venedig gesehen hatte, von ihm lediglich ein pauschales und nicht allzu positives Urteil vorliegt. Passabel seien die Opern gewesen, aber weit weniger schön, als er sie sich vorgestellt hatte, schrieb er aus Venedig an seinen Vater. Zweitens zeigt sich, dass Vivaldis Komposition La Longue sehr wohl Erfolg beschert war. Sie wurde 2 Jahre später unter neuem Titel noch einmal in und an 6 Theatern außerhalb Venedigs, unter anderem in Hamburg, aufgeführt. Ohne an dieser Stelle näher auf den Inhalt einzugehen, greife ich Olericos Arie Non sempre folgora heraus, die eine Reminiszenz an typische Unterweltarien des 17. Jahrhunderts darstellt. Die Worte Olericos, Sie werden sie gleich sehen, die er in dieser Szene an Eumena richtet, mögen auf Basis des Textes beruhigend auf diese einwirken. Erst Vivaldis kompositorische Umsetzung mit vielen chromatisch absteigenden Figuren in den Violinen und den webenden Tremoli in der Viola unterstreicht den eigentlich hinterlistigen Charakter Olericos. Anders als die Opern hinterließen die Feste nach dem Karneval beim bayerischen Fürstensohn einen äußerst positiven Eindruck. Der glanzvolle Abschluss stellte die Regatta dar. 5 Rennen mit insgesamt 47 Rennbooten wurden gefahren. Das letzte wurde aus dem Palazzo Cavoscari heraus beobachtet, von dem auch die übliche Macchina, das Ehrengerüst, aufgebaut war. Am oberen Teil der Ehrenpforte, Herr Weismann hat das heute schon zitiert, war das kurbarische Wappen angebracht, dessen Größe offensichtlich beeindruckte, denn der Eintrag im Reisediarium betont, dass man solches von 200 Schritt gar wohl unterscheiden konnte. Einen Eindruck davon soll wohl das einzige erhaltene bildliche Zeugnis dieser Regatta geben, das einem der Diarien beigefügt ist. Es setzt alle wichtigen Bestandteile der Regatta, die im Hintergrund erscheinende Macchina mit dem Wappen, die Prunkgondeln im Vordergrund, dahinter die Regattaboote, sowie die zahlreichen Zuschauer, die sich hier drängen am Kanale. Also diese Szene versucht, ein Stimmungsbild von der Pracht der Veranstaltung zu übermitteln. Es ist davon auszugehen, und so komme ich zum Resümee, es ist davon auszugehen, dass das Fest im Teatro San Giovanni Grisostomo, das Festessen auf Murano, die Schiffstaufe und noch die Regatta für den Kurprinzen auch ohne die Verwerfungen zwischen Bayern und Venedig wegen der Quarantäne stattgefunden hätten. Man hatte anlässlich des hohen Besuchs in Verbindung mit dem Türkenkrieg Grund genug, an eine erwünschte Allianz zu erinnern. Dementsprechend ist sowohl bei den Festen wie bei der Regatta der Krieg unterschwellig präsent. Stieß man bei dem einen auf glückliche Waffen an oder lobte die künftigen Taten Karl Albrechts, fuhren bei dem anderen zahlreiche Gondolieri als Kriegshelden verkleidet mit. Dennoch hat die Visite der Nobili einen ersten Hinweis darauf gegeben, dass man in der Serenissima um eine Abbitte bezüglich der Quarantäne bemüht war. Ein zweiter findet sich in einem Brief des Kurfürsten, in dem er dieser seine Befriedigung zum Ausdruck bringt, dass die Festlichkeiten nicht allein zur Freude des Kurprinzen beigetragen, sondern auch im Besonderen seinen Unmut bezüglich der Quarantäne abgemildert hätten. Damit hatten die Venezianer wohl ihre schwierige Aufgabe erfüllt und zumindest den einen Prinzen für sich gewonnen. Und was die Regatta betrifft, haben sie ihn auch nachhaltig begeistert. So die Korrespondenz an seinen Vater. Aber wie sah es im Vergleich mit dem Sachsen aus? Unschwer ist zu erkennen, dass Karl Albrecht innerhalb der gemeinsamen Zeit trotz der Gleichrangigkeit in der Lagunenstadt der Vorzug gegeben wurde. Die Regatta, die Schiffstaufe, die beiden Feste mit Musik zu Ehren Karl Albrechts und die Opern sprechen hier eine eindeutige Sprache. Dennoch greift es zu kurz, würde man das Ergebnis verabsolutieren. Im Gegensatz zu Karl Albrecht blieb sein sächsisches Pendant noch über ein Jahr in Venedig. Auch ihm wurden nach der Abreise von ersterem vergleichbare Ehrbezeugungen zuteil, unter anderem eine prachtvolle Regatta, die wir auch schon gesehen haben, einen Ausschnitt davon, im Mai 1716. Gleichwohl fällt der Türkenkriegsbezug bei den einschlägigen Veranstaltungen für den Sachsen nicht vergleichbar stark aus. Dieser bot sich eben vor der Allianz mit den Habsburgern im April 1716 aus Sicht der Venezianer besonders für den Bayern an. Das hierbei immer wieder auftauchende Muster, also das Lob auf Max Emanuel als Verteidiger der Christenheit, mit der gleichzeitigen Erklärung, man fände in dessen Sohn bereits die Qualitäten des Vaters, wurde von beiden Seiten als Mittel zum Zweck verstanden. Während Venedig jedoch auf die Unterstützung des Kurfürstentums im gegenwärtigen Türkenkrieg zielte, ging es München um das Ansehen des eigenen Hauses, dem der Rekurs auf vergangene Erfolge nur dienlich sein konnte. Betrachtet man den von mir für diesen Vortrag gewählten Titel unter diesem Blickwinkel, erscheint dieser ähnlich mehrdeutig wie die Ergebnisse von Ober und Blichmann zu Vivaldis Oper. Dass sich das vor dem Krieg auf die bevorstehende Türkenkampagne Karl Albrechts bezieht, ist dabei offensichtlich. Das nach dem Krieg kann sich jedoch auf beides beziehen. Auf den spanischen Erbfolgekrieg ebenso wie auf die erfolgreichen Türkenfeldzüge Max Emanuels aus den 1680er Jahren. Während nämlich erstere die Gelegenheit für die notwendige Imageverbesserung Bayerns bot, konnten zweitere als Grundlage für eine bruchlose Indienstnahme Karl Albrechts in Bezug auf die aktuellen politischen Ziele dienen. Zur Übermittlung der Botschaft wurde durchaus, wie es Sebastian Wehr treffend formulierte, Politik mit sinnlichen Mitteln betrieben. Besonders augenscheinlich ist dies bei der Serenata zu Ehren Karl Albrechts auf Murano. Weitere musikalische Werke mit der einschlägigen politischen Botschaft sollten im weiteren Verlauf der Reise besonders auf römischem Terrain hinzukommen. Sie greifen immer wieder dasselbe Muster auf, nämlich, dass aus Starkem, also Max Emanuel, Starkes, also Karl Albrecht erwachse, wie es nicht deutlicher in eine florentinische Medaille im Jahr 1716 eingeprägt werden konnte. Dankeschön.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.